Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Schön, euch hier zu sehen. Gestern war auch schon ein schöner Tag mit dem Essen draußen, Gemeinschaft und dem Festaktier dann um 16 Uhr. Richtig toll. Gut, dass wir hier zusammen sind. Und ich möchte euch vom Regionalvorstand aus ganz, ganz liebe Grüße mitbringen und ein herzliches Glückwunsch. Einen herzlichen Glückwunsch. Gott ist mit euch unterwegs. Ihr seid eine wichtige Gemeinde. Jede Gemeinde ist wichtig. Aber ich wollte es euch auch nochmal sagen, ihr seid eine wichtige Gemeinde hier in dieser Region. Und ich glaube, dass Gott da neben dem, was er schon alles getan hat und schon tut, noch einiges im Köcher hat. Ja, da ist, ja, ich glaube, da hat Gott noch einige Ideen. Und wenn mich jemand fragen würde, ich hätte auch noch ein paar Ideen. falls das mit dem Ben nicht funktionieren sollte, ne? Im schlimmsten Fall bin ich schuld. Nein, das stimmt nicht. Wollte ich nochmal so als Nachsatz geben, ne? Ich bin Mentor und so. Dann, nee, macht richtig Spaß mit dem Kerl unterwegs zu sein. Das ist richtig gut. Okay, ich möchte etwas weitergeben, wo ich den Titel drüber geschrieben habe, mach's nochmal her. Manche kennen vielleicht einen ähnlich klingenden Film, den habe ich ehrlich gesagt nicht gesehen. Soll ein Klassiker sein. Mach's nochmal her. Das ist eigentlich das, was mich in dem, was ich weitergeben möchte, bewegt. Und es ist ja so, ein Jubiläum, gerade einer Gemeinde, ist ein Jubiläum, wo man eigentlich ganz, ganz viele einzelne Geschichten feiert. Ich meine, ihr feiert als Gesamtgemeinde das 111-jährige Bestehen eurer Gemeinde, aber letzten Endes stecken in diesen 111 Jahren ganz viele unterschiedliche einzelne Geschichten drin. Und das finde ich faszinierend. Faszinierend oder manchmal auch schade, finde ich, dass man viele dieser Geschichten überhaupt nicht kennt. Weil vieles läuft so im Verborgenen ab. Ja, es gibt manche Sachen, die kommen so an die Oberfläche und andere Sachen laufen im Verborgenen ab. Und das war vor 111 Jahren so und das ist auch heute noch so. Und an der Stelle einfach auch mal von meiner Seite aus ein dickes Lob an all diejenigen, deren Einsatz und Dienst man gar nicht immer so sieht. Und da gehört nicht nur, aber auch das Gebet dazu. Und da komme ich nachher nochmal drauf. Und das, was ich weitergeben möchte, weil es halt auch um Geschichten geht, ist, dass Gottes Geschichten, Gottes Geschenke nicht für das Museum, dass die nicht für das Museum sind. Denn die Geschichten der Vergangenheit enthalten eine Botschaft für die Zukunft. Die Geschichten der Vergangenheit, die Geschichten, die Gott schon geschrieben hat, enthalten eine Botschaft für heute und für morgen. Und diese Botschaft lautet, Gott wird es wieder tun. Gott wird es wieder tun. Gott kann und will das. Und das ist der erste Punkt, den ich da weitergeben möchte. Die Geschichten, die Gott schon geschrieben hat, sind nicht nur fürs Bücherregal oder fürs Museum, sondern er hat da etwas mit vor. Aber ich möchte auf diesen eher, ich sag mal, mahnenden Aspekt zunächst mal eingehen. Ich selbst bin jemand, ich würde mich als Nostalgiker bezeichnen, ein Stück weit. Ja, seit einigen Jahren bin ich mit Spotify unterwegs. Spotify ist so dieses neue Ding, womit man Musik hört, ne? Also früher hat man Radio genommen, heute hat man Handy und Spotify und wo die ganzen Playlists drauf sind, andere nutzen andere Medien. Und ich habe dann irgendwann entdeckt, dass es ja ganz, ganz viele Lieder aus meiner Jugend und jungen Erwachsenenzeit gibt, mit denen ich eigentlich rein emotional eine Menge verbinde. Ja, manches von diesen Emotionen habe ich dann auch in einen Papierkorb reingetan, aber trotzdem gibt es viele schöne Lieder aus dieser Zeit, die ich lange Zeit nicht gehört hatte. Und dann habe ich angefangen, und das war im Vorfeld unserer 25-jährigen Hochzeit von meiner Frau Aisha und mir, nicht Hochzeit, Silberhochzeit, und dann habe ich so eine Liste zusammengestellt. Ich glaube, da sind mittlerweile 300 Lieder drin, ist auf jeden Fall elend lange. Und ich genieße es einfach manchmal, diese alten Lieder zu hören. Ja, weil das so unkompliziert ist, weil das mein Groove ist, um es mal so auszudrücken. Ja, und das ist schön. Ja, das sind meine Wurzeln. Da habe ich mich musikalisch mit entwickelt und auch verbinde ich einige Geschichten damit. Aber der Punkt ist der, wenn man da drin stecken bleibt, ist schwierig. Ja, dann landet man in so einer privaten Subkultur, wo man vielleicht den Rest des Lebens auch irgendwie verpasst. Und ich glaube aber, dass wir alle diese Tendenz haben, diese Tendenz, uns irgendwie zurückfallen zu lassen. Ja? Und dann irgendwie uns in dem auszuruhen, was schon passiert ist, was man jetzt hat. Ich genieße das derzeit in meinem, ich habe ein neues Büro zu Hause, das so richtig schön eingerichtet ist und ich habe da zwei Ohrensessel drin. Und die sind super gemütlich. Und wenn man da lang genug drin sitzt, schläft man entweder ein oder der andere Effekt könnte sein, man wird hibbelig, das kann mir auch passieren und dann muss man wieder irgendwas tun. Aber man kann auch echt gut drin einschlafen. Und ich glaube, dass das eine Tendenz ist bei uns Menschen und auch eine Tendenz bei uns Christen, dass wir uns in den Ohrensessel reinsetzen, in den Ohrensessel, der dafür steht, was wir schon alles auch an schönen Sachen erlebt haben. Aber manchmal sind da auch negative Erfahrungen drin, ja, da spreche ich jetzt gar nicht so viel drüber. Aber es geht um diese Tendenz, sich zurückfallen zu lassen. Aber Gottes Geschichten sind nicht fürs Museum, sind nicht fürs Bücherregal, sind nicht nur für den Ohrensessel. Und da möchte ich eine Geschichte aus der Bibel mal kurz vorlesen. Matthäus 17, Vers 1. 6 Tage später nahm Jesus Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes mit auf einen hohen Berg. Sie waren dort ganz allein. Da wurde Jesus vor ihren Augen verwandelt. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider strahlten hell. Dann erschienen plötzlich Mose und Elia und redeten mit Jesus. Petrus rief: Herr, wie gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, werde ich hier 3 Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Noch während er redete, hüllte sie eine leuchtende Wolke ein und aus der Wolke hörten sie eine Stimme. Dies ist mein geliebter Sohn, über den ich mich von Herzen freue, auf ihn sollt ihr hören. Ganz kurz, worum geht es in diesem Text? Hier findet eine Erscheinung statt, die man eigentlich nur als übernatürlich bezeichnen kann. Ja? Jesus steht da leibhaftig vor Petrus, Johannes und Jakobus, aber dann gesellen sich Elia und Mose dazu, die ja nun mal schon lange verstorben waren. Fakt ist, da findet eine Offenbarung statt, eine ja etwas Übernatürliches. Und Mose und Elia stehen für Gottes Offenbarung in der Vergangenheit. Das, was Gott in der Vergangenheit vor Jesus schon alles geoffenbart hat, über sich, über sein Herz, über seine Gedanken, seinen Willen und so weiter, dafür stehen Mose und Elia, das Gesetz und die Propheten. Und dann sagt Gott, auf ihn sollt ihr hören und meint damit seinen Sohn Jesus. Denn Jesus ist letzten Endes die abschließende Offenbarung Gottes. Mehr als das, was Jesus offenbart hat durch sein Leben, durch seine Worte, durch seine Taten, kann nicht geoffenbart werden. Da ist ein Punkt dahinter, beziehungsweise eigentlich ein Doppelpunkt, denn seine Geschichte hat er an die Gemeinde übertragen. Aber mehr Offenbarung als das, was Jesus gegeben hat, geht nicht. Er ist der Sohn Gottes. Und der Petrus, der ist so überwältigt, ich liebe ihn. Es ist eine richtige Übersprungshandlung, die wir da sehen, psychologisch betrachtet, aus meiner Sicht. Der reagiert mal wieder einfach aus dem Bauch raus und sagt, oh, toll, lass uns Hütten bauen. Das ist ein geflügelter Spruch bei uns in der Familie, wenn irgendwas schön ist. Lass uns 3 Hütten bauen. Warum kommt er auf die Idee, in dem Moment 3 Hütten zu bauen? Ja, was will er damit? Fakt ist, dieses Wort, was da benutzt wird, wird auch für die Stiftshütte benutzt. Und die Stiftshütte war im Alten Testament neben dem Tempel der Ort, wo Gott sich offenbart hat. Und unter Umständen hängt es damit zusammen. Ja, so ganz klar kann man das nicht aus dem Text herauslesen, aber es wäre eine Vermutung, dass er sozusagen eine Hütte bauen wollte. So war das damals, so hat sich Gott offenbart, da muss jetzt eine Hütte hin, damit das passt. Das andere ist, er wollte einfach eine Hütte bauen, um das Ding zu bewahren. Das ist doch schön, was da gerade abläuft. Das ist doch überwältigend. Das dürfen wir nicht verlieren. Da müssen wir einen Zaun drum bauen und irgendwie das festzementieren. Aber er hat etwas verpasst. So begeistert er von der ganzen Offenbarung war. Er hat verpasst, dass Gott da noch einen oben drauf setzt. Er sagt, Jesus ist die abschließende Offenbarung. Auf ihn sollt ihr hören. Er erfüllt das Gesetz und die Propheten. Er will die ganze Geschichte Gottes zum Ende bringen, zur Erfüllung bringen. Für uns heute schon und dann irgendwann, wenn er wiederkommt. Er will das Ding zum Ziel bringen. Aber das hat er irgendwie nicht richtig verstanden. Denn Jesus lässt sich nicht in einen Zaun, in einen Garten oder in eine Hütte einpacken, sondern Jesus ist als Sohn Gottes Mensch geworden, in diese Welt gekommen, um unter den Menschen unterwegs zu sein. Und indem er unter den Menschen ist und wandelt und sich fortbewegt, offenbart er Gottes Gedanken immer wieder neu. Aus seiner Fülle haben wir Gnade um Gnade empfangen. Das ist das, wofür Jesus steht. Und da sind Sachen drin, die kann man nicht einpacken, die kann man nicht ins Bücherregal packen. Aber es ist so, Petrus ist so menschlich. Das, was schön ist, wollen wir konservieren. Irgendwie. Und ich glaube, dass da auch ein Stück weit ein guter Gedanke hintersteckt. Und das ist der, dass wir uns immer wieder daran erinnern sollen, was Gott tatsächlich getan hat. Was hat Gott denn getan? Wofür stehen denn die alten Geschichten? Ja, dass wir uns darüber bewusst werden, was Gott in der Vergangenheit wirklich getan hat. Aber wir dürfen dann nicht dazu neigen, dass wir die Lieder, die wir mit diesen Offenbarungen verbinden, ich gebe mal nur ein Beispiel, oder Gebäude oder Räumlichkeiten oder Verhaltensweisen, dass wir die dann auch konservieren. Sowas verändert sich mit der Zeit. Genauso wie vor 20 Jahren dieses Sofa noch nicht hier in der Gemeinde stand. Ja, offenbart sich jetzt Gott nicht mehr? Absolut. Gott offenbart sich hier in dieser Gemeinde. Ich liebe dieses Sofa, seitdem das hier steht. Ich glaube, ich habe es gestern das erste Mal gesehen. Ja, herrlich. Hätte ich auch gerne. Äußerliche Dinge verändern sich, aber was wir aus der Vergangenheit lernen können, was wir aus den alten Geschichten echt mitnehmen können, ist das, was Gott da hineingelegt hat an Offenbarung. Wo wir fragen dürfen, was lernen wir über Gott? Was lernen wir über ihn selber? Ja? Was lernen wir auch über uns? Und letzten Endes kommt es dann dazu, sich zu fragen, was machen wir damit? Und damit bin ich beim nächsten Punkt. Gottes Geschichten sind, wie gesagt, nicht fürs Bücherregal oder das Museum. Sie sind wichtig, dass wir uns daran erinnern. Aber wir erinnern uns deswegen daran, weil Gottes Geschichten eine Ermutigung für heute sind. Gott will uns mit seinen Geschichten immer wieder ermutigen, jeden Tag neu. Und ich möchte eine Geschichte erzählen, die steht nicht in der Bibel, die habe ich jetzt auch nicht selber mitgekriegt, aber die finde ich faszinierend. Charles Finney, kennt ihn jemand? Gut, sehr empfehlenswerter Mensch, der lebte im 18. Jahrhundert und war ein großer Evangelist. Vom Beruf eigentlich Rechtsanwalt, aber dann hat er sich entschieden, sich im evangelistischen Bereich stark zu investieren. Und man sagt ihm nach, dass er über 500.000 Menschen zu Jesus geführt hat, zum Glauben hingeführt hat, mit Gott zusammengebracht hat. Ja, das ist die Geschichte, die Charles Finney betrifft. Aber es gibt eine Geschichte dahinter. Und diese Geschichte trägt den Namen Daniel Nash. Daniel Nash war der Beter, der im Hintergrund gearbeitet hat und mit Charles Finney zusammengearbeitet hat. Und immer, wenn Charles Finney gesagt hat, so, ich möchte in diesen Ort reingehen und da evangelisieren, dann ist der Daniel Nash 3-4 Wochen vorher mit einem Team, wie groß das jeweils war, kann ich nicht sagen, in diese Stadt gegangen und hat gebetet. Gebetet, bis der Arzt kommt. Und dann kam Charles Finney in diese Stadt und hat eine geistliche Situation vorgefunden, die offen war wie ein Scheunentor, wo er dann reingegangen ist und Gottes Liebe predigen konnte und Menschen in die Arme Gottes rufen konnte, wo sie Versöhnung erlebt haben, wo sie Erneuerung erlebt haben, wo Familien erneuert wurden, wo ganze Städte umgekrempelt wurden. Zum Teil war es sogar so, dass er noch nicht mal predigen musste, sondern wo er dann in eine Halle reingekommen ist, das ist eine Geschichte, in eine Arbeitshalle, fingen die Arbeiter und Arbeiterinnen an zu weinen, bis der Chef gesagt hat, lass uns die Arbeit liegen, wir hören jetzt diesem Mann zu. Der hat dann nur gestanden. Ja. Ist nicht Legende, sondern Leute waren dabei, haben es beobachtet und bezeugt. Und dieser Daniel Nash hat im Hintergrund gebetet, ja, mit seinem Team, hat sein Leben dafür gegeben, fürs Gebet. Wisst ihr, wann der Dienst von Charles Finney aufgehört hat? In dieser großen Bandbreite. einige Monate nachdem Daniel Nash verstorben war. Ist eigentlich schade, aber da steckt eine starke Botschaft drin. Ja, da sind Glaubenshelden, die einen auf der Bühne, die anderen hinter der Bühne. Aber ohne die Leute hinter der Bühne wäre der Glaubensheld hier vorne nicht so stark gewesen. Ja? Und deswegen, das ist eine Geschichte, die mich total ermutigt, auch im Hinblick und gerade im Hinblick auf das Gebet, auf all die Glaubenshelden, die im Gebet unterwegs sind, die man gar nicht so sehr sieht. Ja, aber sie sind so wichtig. Und wie ich schon vorher sagte, es ist so wichtig, dass wir aus diesen Geschichten lernen, dass wir uns ermutigen lassen, dass der Punkt, um den es hier geht. Solche Geschichten sind dazu da, dass wir uns im Glauben ermutigen und herausfordern lassen. Denn das, was Gott da getan hat, kann er heute immer noch tun. Ja? In den Geschichten der Vergangenheit steckt eine Botschaft drin und das lesen wir auch in der Bibel. Im Römerbrief Kapitel 15, Vers 4, da steht nämlich, was in der Heiligen Schrift vor langer Zeit aufgeschrieben wurde, gilt uns, wir sollen daraus lernen. Es ermutigt und tröstet uns, damit wir unsere Hoffnung auf Gottes Zusagen setzen und daran festhalten. Ja, und die andere Bibelstelle wurde heute schon vorgelesen mit den Glaubenshelden aus dem Hebräerbrief. Was in der Heiligen Schrift vor langer Zeit aufgeschrieben wurde, gilt uns. Wir sollen daraus lernen. Es ermutigt und tröstet uns, damit wir unsere Hoffnung auf Gottes Zusagen setzen und daran festhalten. Es gibt so viele sinnvolle Beschreibungen von der Schrift, aber eine Bedeutung der Schrift, des Wortes Gottes, ist, dass die Geschichten, die da drin stehen, uns ermutigen sollen. Und ich glaube, das kann die Schrift unwahrscheinlich gut, weil sie ist so schonungslos ehrlich. Sie schönt nichts. Ja? Wir finden in der einen und derselben Geschichte dieselbe Person als Glaubensheld und Versager. Hey, das bist du und ich. Solche Geschichten beschreiben uns. Ja, selbst wenn wir gerade auch in unserer so aufgemotzten Gesellschaft immer nur mit einem Smiley durchs Leben gehen. Aber das sind wir. Erfolge und Versagen. Jeder von uns hat das. Mal mehr, mal weniger. Und ich hoffe, das hält sich gut in der Balance bei uns allen. Aber das steht in der Bibel und deswegen kann die Bibel so eine starke Ermutigung sein, die uns herausfordert, die uns auf der einen Seite in den Himmel bringt, aber auf der anderen Seite auch wieder richtig auf den Boden bringt und uns wirklich vor Augen führt, diese Geschichten, die da in der Bibel stehen, das sind meine Geschichten, die beschreiben mich. Und wenn die das mit Gott hingekriegt haben, dann kann ich mit Gott auch weitergehen. Ja, und deswegen ist an der Stelle die Bibel, das Wort Gottes so wichtig, es will uns herausfordern. Aber auch die alten Geschichten in dieser Gemeinde sind so wichtig, weil Gott etwas in diese Geschichten hineingeschrieben hat, seinen Charakter offenbart hat und unter Umständen auch eine ganz bestimmte Berufung für diese Gemeinde in diese Geschichte mit reingeschrieben hat. Deswegen ist es so entscheidend, dass wir uns mit unseren Geschichten beschäftigen. Sowohl den persönlichen als auch der persönlichen Geschichte von dieser Gemeinde, als auch die biblische Geschichte. Ja, all das ist da, damit es uns ermutigt, tröstet und wir lernen, unsere Hoffnung auf Gottes Zusagen zu setzen. Denn darum geht es letzten Endes, dass wir nicht auf uns setzen, sondern dass wir unsere Hoffnung auf Gott setzen. Denn die Geschichten, die wir kennen, an die wir uns so gerne erinnern, sind deswegen Geschichten, weil Gott da drin vorkommt. Weil Gott da was gemacht hat, mit Menschen zusammen. Diese Geschichten würden verblassen, wenn es nur um Menschen ginge. Ich möchte uns ermutigen, das immer wieder zu tun. Ich finde, es ist eine gute Kultur, sich zu erinnern. Sowohl im gemeindlichen Bereich, im geistlichen Bereich, im gesellschaftlichen Bereich auch. Aber es ist etwas, was uns reich macht. Aber nicht nur, damit wir uns dran erinnern, sondern rein fragen, Gott, was willst du uns sagen? Ja, was ist deine Geschichte da drin für mich? Wo willst du mich da drin herausfordern? Und letzten Endes schreien uns diese Geschichten an mit einer Botschaft. Gott will es wieder tun. Gott will es wieder tun. Gott kann es wieder tun. Er macht es seit Jahrtausenden, immer wieder. Ob wir das wollen oder nicht, Gott macht es wieder. Also Gott hat uns ja auf der einen Seite einen freien Willen geschenkt. Ne? Kleiner Ausflug, steht nicht in meinem Konzept. Aber Gott macht manchmal auch Dinge, ohne dass er gefragt wird. Ja. Ich habe das für mich so erlebt, mein Christwerden. Ich bin katholisch groß geworden, hat mich mit 16 bekehrt, auch in der katholischen Kirche, und bin mit 18 Atheist geworden. Das ist die Kurzfassung. Und in den nächsten 2 Jahren habe ich mich vehement gegen Gott gewehrt, meinen Freund lächerlich gemacht, der in meinem Keller saß und eine Bibel gelesen hat. Und dann am Ende dieser 2 Jahre stellt sich mir Gott in den Weg. Ich hatte ihn gar nicht darum gebeten, und stellt mir laufenden Bein, gibt mir irgendwelche Hinweise auf ihn, will ich jetzt nicht näher erklären, dauert zu lange, wo mir bewusst wird, diesen Gott könnte es unter Umständen doch wirklich geben, an den ich doch schon mal so feste geglaubt habe und den ich dann in die Tonne geworfen habe, aus meiner Sicht. Gott lässt sich nicht in die Tonne werfen. Ja, der kommt überall wieder raus. Es ist eine Eigenart von ihm. Jesus ist auferstanden von den Toten. Ja. Gott kann es wieder tun. Das, was Gott in meinem Leben gemacht hat, kann Gott in einem anderen Leben tun. Das ist meine Überzeugung. Das motiviert mich, diese Geschichte weiterzuerzählen. Ja. Nicht, weil ich stehe dabei gar nicht im Mittelpunkt, weil ich war gegen Gott. Gott hat sich mir in den Weg gestellt, und das so lange, bis ich verstanden habe, okay, du meinst es gut. Ja, und das sollte ich dann vielleicht mal ernst nehmen. Gott will es wieder tun. Und damit komme ich zum letzten Gedanken. Gott will es wirklich nochmal tun. Und das ist, da hat Gott ein ganz spezielles Zeitmanagement. Und da möchte ich eine Geschichte und einen kurzen Vers vorlesen, der mir letztens auch nochmal über den Weg gelaufen ist. Steht im 2. Korintherbrief, Kapitel 6, Vers 1 und beziehungsweise Vers 2 hier. Gott hat gesagt, ich will dein Gebet erhören. Es wird eine Zeit der Gnade für dich geben, einen Tag, an dem du meine Hilfe erfährst. Das ist ein Zitat aus Jesaja 49. Und dann schreibt Paulus, also aus dem Alten Testament, ja, da gab es Jesus noch nicht, all die ganzen Geschichten, die wir in den Evangelien lesen, wusste der Jesaja nicht. Keine Ahnung davon gehabt. Ja, ich lese nochmal. Ich will dein Gebet erhören, es wird eine Zeit der Gnade für dich geben, einen Tag, an dem du meine Hilfe erfährst. Und dann schreibt Paulus, genau diese Zeit ist jetzt da, da der Tag der Rettung gekommen ist. Genau diese Zeit, von dem der Jesaja hier prophezeit hat, ist jetzt da, der Tag der Rettung ist nun gekommen. Und ich frage mich, worauf warten wir? Jesus hat durch das, was er getan hat, einen Raum offen gemacht, wo wir an das herankommen, was Jesus selber auf Erden gelebt hat. Was hat Jesus auf Erden gemacht? Er ist zu Menschen hingegangen, ist ihnen begegnet, hat ihnen in die Augen geguckt, hat sie geheilt, oftmals sehr unaufwendig. Ja, hat sie von belastenden Mächten befreit, hat ihnen neue Türen geöffnet, hat sie integriert in die Gemeinschaft, hat wunderbare Dinge getan, bis dahin, dass er sein eigenes Leben gegeben hat, für unsere Sünde, für alles, was uns von Gott trennt, am Kreuz gestorben ist und dann schlussendlich auch noch am 3. Tag vom Tod aufersteht, um zu sagen, Tod, Sünde und Teufel haben nicht das letzte Wort. Ja, das hat Jesus für uns getan. Und dadurch hat er eine Tür aufgemacht zu einem Raum, der jetzt nicht so materiell ist wie dieser, aber der ein realer Raum ist in der unsichtbaren Welt, in dem Gott wohnt, in den wir reingehen können, mit dem Vater Gemeinschaft haben können und von ihm das Gute bekommen, was wir brauchen. Dabei geht es nicht in erster Linie darum, dass wir alles bekommen, was wir brauchen, sondern dass wir Gemeinschaft mit dem Vater haben und ihn anbeten und wirklich mit ihm versöhnt sind. Ja? Und davon spricht Paulus, jetzt ist die Zeit. Nicht irgendwann, nicht übermorgen, sondern jetzt ist genau diese Zeit. Und diese Zeit dauert so lange, bis Jesus wiederkommt. Die wird nicht enden. Egal, wie sich Geschichte, Weltgeschichte entwickeln wird, verändern wird, was auch immer. Dieser Raum bleibt offen für uns alle. Und deswegen stimmt das, was hier in der Bibel steht, auch heute. Jetzt ist diese Zeit, wo es möglich ist, Erneuerung und Gemeinschaft mit Gott zu erleben. Ich Ich glaube, dass wir da aber teilweise anders gestrickt sind. Und ich würde mal sagen, manchmal auch an einer geistlichen Aufschieberitis leiden. Das Fachwort für diese Aufschieberitis ist Prokrastination. Ein unwahrscheinlich gewalttätiges Wort. Ja, so rein phonetisch. Prokrastination. Das ist ein Forschungsgebiet an der Uni in Münster. Die beschäftigen sich da sehr stark mit. Und ich habe dann nochmal nachgeguckt, was denn dieses psychologische Problem des Aufschiebens so beinhaltet. Zum Beispiel Probleme in der Prioritätensetzung, mangelnde oder unrealistische Planung, Schwierigkeiten in der Abgrenzung gegen Ablenkung, falsches Zeitmanagement, Angst vor Versagen oder Kritik, Fehleinschätzung der gesamten Aufgabe und so weiter. Könnte das sein, dass wir so mit Gottes Verheißungen umgehen? Dass wir seine Verheißung, seinen Willen einfach falsch einschätzen, dass wir unseren Anteil dabei manchmal wirklich falsch einschätzen. Mal zu hoch, mal zu niedrig. Und dann an dem vorbeigehen, was eigentlich Gott für uns vorhat. Ich hatte letztens so diesen Eindruck, dass wir nicht an diesem Punkt wirklich drin sind, dass es jetzt die Zeit ist, mit Gott Geschichten weiterzuschreiben. Ja? Und zwar deswegen, weil es uns herausfordern würde und wir davor zurückschrecken, weil wir nicht wissen, was das alles bedeutet. Oder weil wir uns einfach gar nicht vorstellen können, dass mit Gott mit jetzt einfach jetzt meint. Ja. Und jetzt ist nicht nur heute, sondern wir leben in einem Zeitraum geistlich gesehen, wo es um das Jetzt geht. Das Morgen ist immer noch jetzt. Aber trotzdem ist heute auch schon jetzt. Und ich frage uns, und das ist jetzt überhaupt nicht irgendwie vorwurfsvoll gemeint, ich frage mich ja selber, wann gehen wir den Schritt? Wann gehen wir den Schritt weiter in Gottes Gegenwart hinein, in seine Freiheit, wo er uns mit all den Geschenken Stück für Stück, so wie wir es verkraften und wie er will, uns dann auch ausrüstet. Jetzt ist die Zeit, wo er uns seine Vergebung zusprechen will. Jetzt ist die Zeit, wo er all den Mist in unserem Leben, der passiert ist oder den wir selber hergestellt haben, wo er den mit uns aufräumen will und Neues machen will. Jetzt ist die Zeit, wo er seine Geschichte in dein Leben hineinschreiben will und dich gebrauchen will, um in deinem Lebensumfeld diese Geschichte anderen Menschen zu zeigen. Jetzt ist die Zeit, wo er dir begegnen will und dir Sachen sagen will, von denen du nicht gewagt hättest zu träumen, dass Gott dir sowas sagt. Jetzt ist die Zeit. Und ich glaube, dass Gott in diesem Jetzt, solange es auch immer dauern mag, dass Gott in diesem Jetzt für euch als Gemeinde noch einiges auf dem Kalender stehen hat. Nicht alles morgen, nicht alles heute. Manches erst in 10 Jahren, wie auch immer. Aber ich glaube, dass aus eurer Gemeinde noch mehrere Gemeinden entstehen. Ich glaube, dass von eurer Gemeinde, wie auch in der Vergangenheit, weiterhin Segenslinien, aber auch neue Segenslinien in die Welt rausgehen werden. Ich glaube, dass Gott da neue Türen aufmachen wird. Und das ist etwas, was ich euch wünsche. Und ich glaube, dass diese Dinge manchmal echt klein anfangen und unscheinbar sind. Und es braucht unsere Aufmerksamkeit Gott gegenüber, das zu entdecken und dafür selber offen zu sein. Ich möchte euch einfach wünschen, dass ihr euch an das erinnert, was Gott getan hat, dankbar seid, dass ihr euch immer wieder an das erinnert, was Gott gesagt hat und dass ihr dann für das bereit seid, was Gott weiter tun will. Und ich spüre das raus bei euch, das ist da, da ist Hunger da. Manche scharren mit den Füßen und ich glaube, dass Gott eine gute Landebahn hat. Und ich wünsche euch einfach, dass ihr in dieses Jetzt noch mehr reinkommt. Und ich möchte das Musikteam nach vorne bitten und will dann noch kurz beten. Heiliger Geist, du bist derjenige, der uns das zeigen will, was der Vater für uns vorbereitet hat. Du bist derjenige, der uns zeigt, was Jesus für uns bedeutet, was es für Folgen für uns hat, dass er für uns ans Kreuz gegangen ist und auferstanden ist. Du bist derjenige, der uns in diesen Raum der Freiheit und der Gnade hineinführt, wo wir Veränderungen erleben, die wir mit menschlichen Mitteln niemals hinbekommen würden. Vater, Sohn, Heiliger Geist, du bist Gott und wir ehren dich in dieser Gemeinde, wir ehren dich über der Geschichte dieser Gemeinde. Es geht um dich. Amen.